ARD Sounds.
Wie verhält sich die Angeklagte Dina H. in der Untersuchungshaft? Das war heute das zentrale Thema im Verfahren um den Tod des 8-jährigen Fabian aus Güstrow. Hier ist MV im Fokus Spezial, Fall Fabian, der Prozess. Ich bin Annette Ewen. Und das war beim letzten Mal los.
Der ist der Cousin von Gina H., der Angeklagten.
Und der hat für 28.000 Euro gebürgt.
Er kannte auch Fabians Vater. Trotzdem hat er zum Beispiel nichts mitbekommen von der Trennung.
Einerseits scheint er recht vertraut mit Gina H. gewesen zu sein. Aber andererseits gibt es ja einen Psychiater, der den ganzen Prozess verfolgt. Der hat heute berichtet, dass der Zeuge in den Gesprächen, die der Psychiater mit Gina H. in der U-Haft geführt hat, nie vorgekommen ist.
Ja, da hat er sich richtig verwundert gezeigt.
Da geht es um ein Video.
Da ist eine enge Freundin von Fabians Mutter zu sehen. Und sie sagt, wir bräuchten bitte Zeugenhinweise, am besten aus Klein-Upal. Die Verteidigung hat jetzt gesagt, es gibt mehrere Zeugen, die sagen, sie haben dieses Video am 13.10. gesehen, einen Tag bevor Gina H. die Polizei zu Fabians Leiche geführt hat.
Nun stand Prozesstag Nummer 25 an. Wir versuchen für euch ja den Prozess einzuordnen, ohne Sensationslust, dafür mit ganz viel Sachlichkeit, trotz der aufgeheizten Stimmung und der vielen Emotionen rund um den Prozess. Und dafür beobachten meine beiden Kollegen in Rostock das Geschehen, Andreas Frost und Dennis Mollenhauer. Und heute war es ja wieder ein recht kurzer Verhandlungstag.
Hallo.
Hallo.
Ja, heute tatsächlich schon um 13 Uhr Schluss. Das ist ja ungewöhnlich, würde ich sagen, wenn man jetzt auf die vergangenen Prozesstage so zurückblickt. Heute stand auch nicht ganz so viel auf dem Plan und das hat man, finde ich, auch so ein bisschen im Publikum gesehen, dass dann doch mal der eine oder andere Platz leer geblieben ist. Trotzdem heißt das jetzt nicht, dass kein Mensch da war. Also der Saal war gut gefüllt, aber es war eben nicht jeder Platz besetzt.
Ich habe es schon erwähnt. Im Mittelpunkt stand das Verhalten der Angeklagten jetzt in der Untersuchungshaft. Aber bevor ihr uns dazu auf den aktuellen Stand bringt, zum Prozessbeginn gab es die Info, dass sich Gina H. wohl jetzt doch den Fragen des Gerichts stellen will.
Ja, das kam für alle recht überraschend, auch für die Richterinnen und Richter. Der Verteidiger Thomas Löcker hat das mitgeteilt, dass Gina H. sich in einer guten Woche am 10. September, den übernächsten Verhandlungstag, den Fragen stellen will, die durch ihre lange Aussage vor einer Woche entstanden sind. Da hat sie ja 4 Stunden lang vom Blatt abgelesen, 95 Seiten, was sie zum Fall zu sagen hat. Sie hat ihre Unschuld beteuert. Sie hat ein paar Zeugen versucht auseinanderzunehmen, deren Aussagen sie belasten. Aber sie hat auch viel zu ihrer Familie erzählt und hinterher hatte der Vorsitzende Richter schon angedeutet, Nachfragen sollten vielleicht erlaubt sein, denn er sehe da doch schon ein paar Nachfragebedarf und auch der Staatsanwalt hatte gesagt, er sehe sogar Widersprüche zu dem jetzigen Prozessablauf. Also wir werden sehen, was am 10. September hier passiert, wie lange Gina H. durchhält. Vielleicht wird sie irgendwann auch wieder psychisch belastet sein, wie Herr Löcker ja anfangs gesagt hatten, das sei der Grund, warum sie eigentlich keine Fragen beantworten will. Sie sei psychisch sehr belastet nach ihrer Aussage. Ihr sei da erst klar geworden, in welcher Lage sie hier ist und was sie erwarten könnte.
Der Vorsitzende Richter hat ja auch nochmal gesagt, okay, wir haben damit jetzt eigentlich nicht mehr gerechnet und haben für den Tag schon andere Sachen vorbereitet, aber das hat dann natürlich Priorität. Das wird jetzt alles so hingebastelt, dass das dann eben funktioniert und dann eben Staatsanwaltschaft und ja auch die Richter die Fragen stellen können. Aber heute ging es ja vor allen Dingen erstmal um etwas anderes. Annette, du hast es ja eben schon angekündigt.
Ja.
Es ging um das Verhalten von der Angeklagten Gina H. in der JVA, also im Gefängnis. Und dafür war heute eine Psychologin als Zeugin geladen, die während der Zeit, also das ist ja seit dem 7. November, sitzt Gina H. in Untersuchungshaft. Und seitdem hat sie mit dieser Psychologin mehr oder weniger eigentlich regelmäßig, ich glaube so einmal die Woche war das mindestens, Kontakt gehabt und mit ihr gesprochen.
Es ist die Anstaltspsychologin, die in der Anstalt oder für die Anstalt, für die das Gefängnis arbeitet. Also sie hat sehr viel Umgang mit Strafgefangenen, könnte da auch Vergleiche ziehen, hat da gewisse Erfahrungen. Und sie betreut zu Anfang Strafgefangene, die neu in die Haft kommen und noch nie in Haft waren. Und das hat sie auch für Gina H. gesagt. Gina H. war sehr aufgelöst, als sie gekommen ist. Sie hat viel geweint. Es war die Frage, ob sie vielleicht suizidgefährdet ist. Das sollte auch abgeklärt werden in Gesprächen. Und diese Psychologin hat dann mit ihr geredet und versucht, sie erstmal ein bisschen zu beruhigen, ihren Anknüpfungspunkt zu geben und in der Haft anzukommen, wie sie es nannte. Das fällt wohl allen Strafgefangenen schwer, wenn sie da zum ersten Mal sind. Die meisten sind einfach schockiert und das war wohl auch Gina H.
Es ist ja wirklich eine komplette Umstellung des täglichen Lebens, die man da erfährt. Und was ich interessant fand, dass es jetzt auch in diesen Gesprächen auch gar nicht darum ging, letztendlich irgendwie eine Diagnose oder ähnliches zu stellen. Also eine wirkliche Diagnostik wird erst durchgeführt, wenn ein Urteil wirklich rechtskräftig ist. Und bis dahin sind diese Gespräche vor allen Dingen eine Art, ja, ich sag mal, Krisenintervention. Also das ist ja gerade auch schon gesagt, Suizidgefahr, wenn da was im Raum steht. Diese Belastung, die man zusätzlich hat. Und bei diesen Gesprächen geht es vor allen Dingen darum, ja, dem entgegenzuwirken und der Person, in dem Fall eben der Angeklagten, ja, so ein bisschen Entlastung zu bieten für den ganzen emotionalen Stress, den nicht nur die Haft an sich, sondern eben auch der Gerichtsprozess und alles Weitere einherbringt.
Also die Psychologin ist nicht dazu da, die Aussagen und Angaben der Strafgefangenen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Oder sie sind auch nicht dazu da, wenn sie was erzählt bekommen, dort nachzuhaken vielleicht, was in Richtung der Tat gehen würde. Und sie sind dazu da, die Strafgefangenen zu betreuen, quasi seelisch zu betreuen. Dann gibt es auch eine Anstaltspastorin in Bützow, wo Gina H. in Untersuchungshaft sitzt. Dennoch hat sie ja heute einiges Interessantes über Gina H. noch erzählen können.
Genau, da ging es dann ja auch unter anderem erstmal darum, wie Gina H. an sich, ich sag mal, im Gefängnis angekommen ist, wie sie sich dort mit dem Leben arrangiert hat. Und da meinte die Psychologin, dass, mal abgesehen von eben diesem anfänglichen Stress, Gina H. dann am Ende doch irgendwie recht ruhig gewirkt hat, freundlich und zurückhaltend gewesen sei oder auch noch ist und auch so ein bisschen sich angepasst hat, so sage ich es mal, wenn sie dann auch irgendwie Anschluss gefunden hat an Mitinsassen zum Beispiel, dass sie dann auch durchaus fröhlich sein konnte.
Aber der Anschluss an die Mitinsassinnen ist sehr gering, hat sie erzählt. Genau. Es gibt wohl nur zwei Frauen, mit denen sie engeren Kontakt hat oder hatte. Die meisten lehnen Gina H. ab, wenden sich ab oder es gibt auch eine ganze Menge Anfeindungen gegen sie, teilweise sehr heftige und die wollen wir im Detail hier lieber erstmal nicht wiedergeben.
Das hat der Verteidiger immer kurz angebracht. Ja. Also Herr Löcker hatte da mal ein Beispiel genannt. Und das waren schon sehr, sehr heftige Sachen, denen sie sich da ja gegenüber sieht.
Interessanterweise kam dann aber der Vorsitzende Richter mit Zitaten aus einem Hafttagebuch, Haftbericht. Ich weiß nicht genau, wie diese Berichte heißen, wo die Vollzugsbeamtinnen und Beamten etwas niederschreiben, was sie zu einzelnen Strafgefangenen bemerken. Und da meinte er, ja, über Gina H. stehe da schon drin, dass sie mal als patzig wahrgenommen wurde, dass sie sich Vorteile erschleichen wollte, dass sie hier und da auch die Wahrheit ein wenig überdehnt hat zu diesem Zweck, dass sie dann wohl auch Sachen behauptet hat, die gar nicht gestimmt haben, um Vorteile zu bekommen.
Genau, und das wurde ja auch ganz konkret benannt. Also da wurden dann verschiedene Beispiele aus diesem Bericht eben vorgelesen. Zum Beispiel, dass Gina H. gesagt haben soll, jemand wolle sie abstechen. Und die Beamten haben dann wohl mit Mitinsassinnen gesprochen, sich unterhalten. Und die sind dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, also dass Gina H. das nur gesagt haben soll, damit die Beschuldigte dann letztendlich irgendwie weggesperrt wird. Also da mit einem ganz konkreten Plan. Telefonate waren auch noch ein Thema. Da ging es darum, dass man ja nur eine bestimmte Anzahl an Telefonaten pro Tag hat und sie da dann wohl auch mal gesagt haben soll, dass sie noch gar nicht telefoniert habe, obwohl das anders gewesen ist oder ja, die Person sei nicht rangegangen, sie wolle oder müsse jetzt doch noch einmal telefonieren und auch, dass es gewisse Absprachen mit Beamten gegeben haben soll, weswegen sie dann länger nicht in die Zelle müsste oder sowas. Auch das hat sich dann als unwahr herausgestellt, also sie scheint da wirklich aktiv manipuliert zu haben, um sich eben selbst Vorteile zu bringen.
Das gemacht zu haben. Genau. Nicht anscheinend, sondern sie scheint es gemacht zu haben. Wir wissen das nicht, denn das Wort Manipulation spielt in diesem Prozess ja immer wieder eine Rolle. Das ist ja auch so ein Eindruck, der aus anderen Lebenssituationen der Gina H. im Prozess uns nahegelegt wurde, dass sie manipulativ ist. Ja, auch gegenüber ihrem Partner zum Beispiel, auch gegenüber ihrer Schwester früher oder in der Familie. Dies wären ja alles denn so Beispiele, wo es so ähnlich jetzt sein könnte, dass sie da in der Haft im Kleinen zumindest mit weitermacht. Es gab so eine Sache noch, da haben die Beamten aufgeschrieben, Gina H. sei ihnen an der Zellentür in Unterwäsche entgegengekommen. Da hat die Psychologin ja auch darauf reagiert.
Ja, die meinte, dass das jetzt nicht ungewöhnlich sei und dass diese Zellen, das ist ja in dem Moment, wo man dort sitzt, eben auch der Lebensmittelpunkt der Person. Das sind dann ihre vier Wände, so sage ich es jetzt mal. Da sei das nicht ungewöhnlich, dass man dann eben vielleicht auch mal gerade in Unterwäsche dort ist und wenn die Tür dann aufgemacht wird, eben dann auch so dort steht. Also da hat sie jetzt auch nicht irgendwie den Versuch einer Manipulation oder irgendetwas gesehen. Wobei man ja sagen muss, dass die Psychologin selbst ja trotzdem diese manipulative Art, so nenne ich es jetzt mal, erfahren hat, weil Gina Ha ja auch probiert hat, sie dazu zu bringen, ihr Gefallen zu tun oder sich für sie einzusetzen. Einmal konkret soll Gina Ha auch gefragt haben, ob die Psychologin ihr nicht einmal ihr Handy geben könnte, damit sie telefonieren kann. Also auch das deutet ja wieder Richtung Manipulation hin, aber auch das hat die Psychologin dann ja gewissermaßen eingeordnet.
Ja, sie meinte, das sei nun mal Normalität in Haftanstalten, dass die Strafgefangenen versuchen, Vorteile für sich herauszuschlagen. Das machen fast alle oder machen viele und da aus ihrer Sicht hat da Gina Hahn offenbar nicht weit abgewichen von dem, was sie als normal bis young wahrgenommen hat in Haftanstalten oder zumindest in Bützow.
Jetzt hat es ja auch einen Grund, dass Gina Hahn dort im Gefängnis sitzt, nämlich, dass ihr vorgeworfen wird, Fabian ermordet zu haben. Da gab es dann seitens des Richters natürlich auch die Frage an die Psychologin, inwieweit diese Tat denn irgendwie mal eine Rolle gespielt hat in diesen Gesprächen. Und darauf meinte die Psychologin dann nur, dass ja über die Tat an sich habe Gina Hahn wohl jetzt nie im Detail gesprochen und meistens war das dann auch eher nur als Reaktion auf verschiedene Dinge.
Zum Beispiel über Sachen, die sie im Prozess erlebt hat, hier in Rostock am Landgericht oder offenbar auch Dinge, die sie in der Berichterstattung wahrgenommen hat. Darauf hat sie dann reagiert, nach Angaben der Psychologin, meistens gesagt, dass sie sich ungerecht behandelt fühlt, missverstanden fühlt, dass dies und das nicht gestimmt hat. So ähnlich hat sie es denn ja auch in ihrer Aussage am Montag vor einer Woche hier im Gericht auch öffentlich gemacht, was sie alles anders sieht zu den Vorwürfen und zu den Aussagen der Zeuginnen und Zeugen. Das hat sie offenbar auch schon in der Haft, zumindest gegenüber der Psychologin, immer mal wieder geäußert. Sie hat, soweit ich gehört habe, nichts Konkretes denn auch gesagt zum Tattag oder zum Beispiel, sie hat offenbar auch kein Alibi nochmal der Psychologin gegenüber erwähnt und das wäre auch seitens der Psychologin, wie sie sagt, eben nicht ihre Aufgabe, das danach zu fragen. Das hat sie einfach nicht gemacht und da konnte die Psychologin heute eigentlich nichts Neues zu den möglichen tatsächlichen Sachen was beitragen. Ja, dann gab es ja noch eine sehr interessante Beobachtung der Psychologin. Sie sagt, Gina H. habe gesagt, mehrfach sogar, sie sei unschuldig. Gleichwohl rechnet sie mit einer Verurteilung. Sowas Ähnliches hat Gina H. hier und da ja mal auch angedeutet, dass sie glaubt, man wolle ihr was anhängen. Sie glaubt, man wolle ihr was in die Schuhe schieben. Das hat sie sogar schon im Oktober vergangenen Jahres gegenüber Bekannten in Telefonaten oder per Sprachnachrichten gesagt. Das überrascht uns jetzt nicht so genau. Aber die Psychologin hat gesagt, das entspreche ein wenig dem Realitätssinn, den sich Gina H. bewahrt habe, wie sie die Dinge sieht. Und das hat die Psychologin auch übertragen auf die Beziehung zu Fabians Vater.
Genau, der hat ja weiter an der Beziehung festgehalten. Auch nachdem Gina H. dann schon in Haft saß, haben die beiden ja noch regelmäßig Kontakt gehabt und haben wohl weiter die Frage diskutiert, inwieweit eine Beziehung der beiden denn eine Zukunft hat. Und Fabians Vater, so wirkt es, der konnte sich das wohl ganz gut vorstellen. Gina H. auf der anderen Seite, die sitzt in Untersuchungshaft und hat wohl auch selbst gesagt, dass sie gerade eigentlich ganz andere Baustellen hat, die dann auf jeden Fall Priorität hätten. Also da sieht man auch, dass sie dann ja sehr pragmatisch die Situation da einschätzt.
Also die Psychologin wusste zu berichten, dass die beiden sich als Paar sehen, aber und der Vater auch wohl eine Zukunftsperspektive sieht in der Beziehung. Aber wie gesagt, den Realitätssinn, den sich Gina H. wohl bewahrt hat, hindert sie daran, diese Beziehung nun als Priorität zu sehen. Ich glaube, sie will erstmal wieder raus aus dem Gefängnis und sie macht sich auch mehr Sorgen dann um ihren eigenen Sohn, den sie sehr vermisst, wie sie gesagt hat, und ihre Großeltern.
Ja, Thema Realitätssinn fand ich auch noch unter dem Aspekt interessant. Du hattest es ja am Anfang schon einmal angesprochen, dass ihr Verteidiger gesagt hat, dass sie erst nachdem sie ihre Einlassung vorgelesen hat, so richtig realisiert hat, was das für sie bedeutet und sie deswegen jetzt kurzfristig dann auch keine Fragen beantworten könnte. Und da fand ich die Frage, die einer der Schöffen gestellt hat, dann ganz interessant, weil der hat dann die Zeugin heute, also die Psychologin, gefragt, Ja, haben Sie denn das Gefühl, dass die Angeklagte weiß, in was für einer Situation sie sich da befindet? Und da hat die Psychologin gesagt, realisiert hat sie das eigentlich schon immer. In den letzten Wochen ist es natürlich noch ein bisschen, ja, sag ich mal, haben sich die Sachen noch verhärtet, weil am Anfang soll Gina H. wohl noch recht hoffnungsvoll gewesen sein und so in den Prozess gegangen sein. Das hat dann zuletzt wohl etwas abgenommen, so habe ich das jetzt verstanden. Aber ihrer Ansicht nach war es jetzt nicht so, als wäre das von heute auf morgen so ein Schlag gewesen, sondern sie hatte das wohl schon im Hinterkopf.
Also es war nicht das Verlesen der eigenen Aussage, was die Situation der Gina H. ihr selbst dann deutlich gemacht hat, sondern das scheint laut Psychologin schon ein längerer Prozess gewesen zu sein.
Genau. Wir hatten jetzt ja gerade auch noch die Beziehung angesprochen. Auch die hat heute wieder eine Rolle gespielt in, ja, ich sag mal, bekannter Form, nämlich in der Form von Sprachnachrichten, die heute auch wieder angehört wurden. Und da ging es dann eben auch um, ja, wieder Sprachnachrichten zwischen Gina H. und dem Vater von Fabian. Ich meine, das war so ab dem 18. Oktober, also die Zeit, wo Fabian dann auch schon wieder gefunden wurde und auch klar war, dass Gina H. die Person war, die sich bei der Polizei gemeldet hat und gesagt hat, wo Fabian liegt.
Das war dann drei und vier Tage nach dem Fund. Aus dieser Zeit stammen diese Sprachnachrichten. Und es gab Kontakte zwischen Gina H. und Fabians Vater. Einiges davon haben wir schon gehört, Ähnliches gehört, dass sie immer noch miteinander ringen um ihre Beziehung, auch zu dieser Zeit, kurz danach. Also eines ist mir aber irgendwie zusätzlich nochmal deutlich geworden, wie sehr Fabians Vater getroffen war vom Tod seines Sohnes. Das waren Sprachnachrichten, vielleicht habe ich vorher nicht so drauf geachtet, hat ja vor Gericht als Zeuge selber gesagt, seine Art zu trauern sei eine andere und ruhiger und für sich. Aber in diesen Telefonaten, da merkt man schon, dass wenn er das Wort Fabian in den Mund nimmt, dann schießen ihm offenbar schon die Tränen ins Gesicht. Und das ist sehr nachvollziehbar und das war sehr, finde ich, auch berührend, die kurzen wenigen Aussagen. Und in dieser Situation, wo er tief getroffen ist, dann sich auch um Beerdigung kümmern muss und all diese Dinge.
Also da hat man gemerkt, ihm hat das richtig zu schaffen.
Also ja.
Da meint er auch, dass er gerade keine Zeit für irgendwas anderes hat. Es kommt gerade irgendwie alles hoch. Er probiert es irgendwie zu verarbeiten, aber einen richtigen Umgang hat er damit ja auch nicht gefunden.
Ja, aber Gina H. deutet das eher so, dass er nichts mehr von ihr wissen wolle und sagt, na gut, dann ist es halt so, ich merke schon, du willst nicht, aber da lässt er sich dann doch wieder, ja,
darauf ein, auf dieses Spiel, auf dieses Hin und Her sozusagen.
Ja, ob es ein Spiel war, weiß ich jetzt nicht, aber
auf dieses Hin und Her zumindest.
Auf dieses Hin und Her auf jeden Fall. Das sind teilweise wieder Sprachnachrichten, die für genau einen anderen Kopf gemeint waren und die jetzt vor vielen Zuschauern im Gerichtssaal vorgespielt werden. Ich glaube nicht, dass es jetzt tatrelevant oder urteilsrelevant ist, noch mehr daraus in einigen Teilen zu berichten. Das lassen wir gleich mal weg. Aber es gab natürlich einige Sachen, andere Sprachnachrichten, wo sich Gina H. gegenüber anderen Bekannten äußert. Zum Beispiel zu der Frage, ob sie es denn war oder nicht.
Genau, und da sagt sie, naja, also wenn ich ihn umgebracht hätte, dann hätte ich doch gar keinen Grund, die Polizei zu rufen und die dann auch noch genau dorthin zu führen. Das sei doch unlogisch, so hat Gina H. das in der Sprachnachricht gesagt. Und sie hat dann auch noch angefügt, also na klar mag das alles komisch klingen, dass ich ihn gefunden habe, aber was viele dabei dann wohl auch vergessen hätten, dass sie ihn ja nicht alleine gefunden hat und darüber würde keiner reden. Das hat sie noch so hinterhergeschoben und ja auch direkt wieder beklagt, dass sich alle auf sie eingeschossen haben danach. Und sie hat auch nochmal dargestellt, wie merkwürdig es doch eigentlich sei, wenn sie das quasi getan hätte und das dann selbst der Polizei meldet.
Sie hatte noch ein anderes Beispiel dafür, warum sie es eigentlich nicht gewesen sein könnte. Einer Bekannten gegenüber sagt sie, grob gesagt, wenn ich denn mit meinem Pickup in Güstrow gewesen wäre, dann hätte mich doch irgendjemand gesehen. Und sie sagt selber, ihr Pickup ist so auffällig, das geht gar nicht anders, dass der übersehen wird. Also weil offenbar bis dahin sie nicht wusste, dass sie irgendjemand gesehen hat. Wir haben ja auch Videoaufnahmen von diesem Auto in Güstrow schon gesehen im Gerichtssaal. Na, wenn ich damit etwas zu tun hätte, hätte ich doch auch nicht mein Auto abgegeben freiwillig, obwohl ich weiß, dass da Spuren von Fabian drin sein könnten, denn im August war er ja noch bei ihr zu Besuch. Und sie sagen, dann wäre ich ja nicht so blöd und das ist eigentlich der Beleg dafür, dass ich es nicht gewesen bin. So sagt sie es damals gegenüber einer Bekannten.
Und ich muss sagen, man kann die Argumentation in Teilen vielleicht nachvollziehen, aber es gibt halt auch genauso viele Indizien, die dann irgendwie wieder in eine andere Richtung deuten. Deswegen bleibt es mal wieder daran zu sagen, wir müssen gespannt sein, wie das Gericht das letztendlich nachher alles bewertet.
Ein Detail aus den Sprachnachrichten war noch, eine Anmerkung von Gina H. zu dem Feldweg, Waldweg, der in der Nähe dieses Tümpels vorbeiführt, an dem Fabian gefunden wurde. Ich bin mir nicht ganz klar, warum das Gericht uns das vorgespielt hat. Es hat natürlich Sprachnachrichten ausgesucht, die für die Urteilsfindung irgendwie von Interesse sind. Sie sagt da gegenüber einer Bekannten, das sei ein normaler, eigentlich schöner Waldweg. Und für mich klang das so, als wollte sie ihrer Gesprächspartnerin mitteilen, ich kenne den Weg, ich kenne den aus anderen Zeiten, da war es ein guter Weg. Jetzt sei er allerdings eben von den vielen Polizeiautos und von den vielen Autos der Journalisten, die da jetzt lang gefahren sind, zerwühlt und zermatscht und darum sei er nicht schön. Aber normalerweise sei er schön und das klingt so ein bisschen, als sei die da doch früher schon mal gewesen und kenne den Weg. Und das hat sie ja eigentlich abgestritten, auch bei ihrer Vernehmung, als sie dann in U-Haft genommen wurde. Da tut sie so, als wisse sie gar nicht, wo sie da lang gefahren ist, wenn sie da durch Zufall vorbeigekommen sei. Eigentlich kennt sie jedenfalls diesen Weg nicht. Vielleicht liege ich falsch, aber es geht ja auch nicht um uns, die das zu beurteilen haben, sondern es muss das Gericht dann irgendwann machen.
Genau, wobei bei dem Satz hat auch so ein bisschen der Kontext für uns gefehlt, um das noch präziser einordnen zu können. Deswegen müssen wir bei diesen Spekulationen oder Gedankenspielen, nenne ich es mal, bleiben.
Vielleicht spielt das ja in der Urteilsfindung irgendwann eine Rolle. Wir werden das dann berichten.
Genau. Eine weitere Zeugin gab es heute ja noch, die zum zweiten Mal geladen wurde, nämlich eine Mitarbeiterin von der Erziehungshilfe. Und die hatte nach ihrem letzten Termin wohl nochmal eine Mail ans Gericht geschrieben und hat dann auch so ein bisschen was ergänzt zu ihrer Aussage. Und der Richter hat am Anfang dann nochmal gesagt, naja, so einfach ist das jetzt nicht immer, denn es gilt der Grundsatz der Mündlichkeit bzw. der Unmittelbarkeit. Heißt, es muss vor Gericht alles einmal mündlich auch ausgesprochen werden und so haben dann ja eben auch die Staatsanwaltschaft, die Verteidiger und so weiter die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und weil das eben der Grundsatz ist, musste diese Zeugin heute noch einmal erscheinen. Wirklich neue Sachen wurden da jetzt, muss ich sagen, nicht erzählt. Es ging dann wieder viel um die Kindheit von Gina H. und unter anderem auch darum, dass sie beispielsweise ja Mobbing erfahren hat. Also da ging es auch um Geschichten, wie dass ihr die Zöpfe angezündet wurden oder sowas.
Angezündet worden sein sollen.
Genau, das waren, glaube ich, also ich glaube, die Mitarbeiterin hatte die Informationen von der Großmutter von Gina H. bekommen. Also auch nichts aus erster Quelle letztendlich. Aber das war so grob der Themenbereich. Wirklich viel Neues gab es darüber hinaus dann nicht.
Ja, wir haben auch wieder eine ganze Reihe von Fragen und Anregungen und Zuschriften von euch bekommen. Das freut uns sehr. Ganz herzlichen Dank dafür. Einige wollen wir hier jetzt auch noch beantworten oder darauf eingehen. Das gilt vor allen Dingen für Franzi, die uns eine lange Anmerkung geschickt hat zu einer Sache, die ich im vergangenen Podcast gesagt habe. Und das fand ich sehr interessant, was sie uns oder mir dann auch geschrieben hat. Gina H. hat kurz vor der angeblichen Tat oder der Tat, die ihr unterstellt wird, ihren Freund, ihren Ex-Freund, den Vater von Fabian, als Arschloch bezeichnet und sei sehr wütend auf ihn gewesen, ne, an diesem Morgen des Verschwindens von Fabian sogar. Das hat sie einem Bekannten gegenüber genannt. Und meine Schlussfolgerung war,
dem unterstellten Motiv, also was die Staatsanwaltschaft glaubt, was der Grund für Gina H. war, Fabian umzubringen, das ist für mich jedenfalls da irgendwie nicht in Einklang zu bringen. Ne? Es ist noch nicht das jetzt ein Beleg dafür, dass die Staatsanwaltschaft bei der Tat an sich vollkommen daneben liegt, das kann ich nicht beurteilen, aber bei den Motiven finde ich das ein bisschen merkwürdig, wenn ich das so höre.
Und Franzi macht uns darauf aufmerksam, dass es so wohl psychologische Mechanismen gibt, die auch weitläufiger diskutiert werden. Und das nennt sie Trauma-Bonding. Gerade bei Leuten, die psychisch eher ein bisschen extrem unterwegs sind und in einer extrem toxischen Beziehung stecken, wie ja offenbar die Beziehung von Gina H. und Fabians Vater auch war. Bei denen liegt das eben gar nicht so weit auseinander, jemanden in Grund und Boden zu verdammen und gleichzeitig sich ganz intensiv nach ihnen zu sehnen. Sie verdammen sie, beleidigen sie, nennen sie Arschloch, aber gleichzeitig seien sie verzweifelt bestrebt, nach der Zuneigung genau dieser Person zu suchen. Und das geht beides Hand in Hand. Das ist ein ständiges Wechselspiel aus Wut, Abwertung, Entzug und Sehnsucht nach Versöhnung. Und das führt zu einer extremen emotionalen Abhängigkeit, schreibt uns Franzi. Ich weiß nicht, ob sie Psychologin ist, die Franzi, aber das ist auch noch eine Erkenntnis, die nicht nur Psychologen wohl haben, sondern ich kann da nur zu sagen, wahrscheinlich war ich in meiner Einschätzung vergangenen Freitag ein wenig zu vorschnell, möglicherweise.
Und beziehungsweise zeigt das ja, finde ich, auch nochmal, wie komplex solche Situationen sind und was dann eben auch das Gericht letztendlich alles im Hinterkopf haben muss. Ob es manchmal das abschließende Arschloch ist sozusagen oder ob da dann auch noch mehr hintersteckt. Also das sind ja Sachen, die da auch überall mit einfließen müssen.
Also Franzi, herzlichen Dank für die Anregung auf jeden Fall.
Dann hat uns noch Ann-Sophie geschrieben. Sie hat uns gleich mehrere Fragen gestellt. Unter anderem geht es da um die Unruhen im Zuschauerraum, von denen wir gesprochen haben. Da hat Ann-Sophie gefragt, ob es denn spürbare Lager im Gerichtssaal gibt, also Pro-Angeklagte und Contra. Und da würde ich jetzt sagen, eigentlich nicht, sondern das war dann immer so ein, ja, also auch gar nicht jetzt immer gegen die Angeklagte gerichtet, sondern teilweise auch, wenn Zeugen etwas gesagt haben und danach eine Sprachnachricht abgespielt wurde, wo dann mehr oder weniger das Gegenteil zu hören war, dass es da dann so ein Raunen gab, einfach weil es wirklich viele überraschende Situationen, auch krasse Situationen und allgemein sehr emotionale Situationen gab. Also das würde ich jetzt nicht in ein Pro oder Contra einordnen, sondern die Leute sind sehr interessiert und kriegen das dann vielleicht auch nicht immer ganz zurückgehalten, aber in den meisten Fällen, das muss man hier auch ganz klar sagen, herrscht da, ich sag mal, Disziplin. Also da ist es ruhig und da wird dann einfach geguckt, was ja im Gerichtssaal denn so passiert. Eine andere Frage ist, ob wir bis zur Urteilsfindung denn ja eine professionelle Neutralität haben oder ob es auch ein Bauchgefühl gibt, in welche Richtung ein Urteil letztendlich dann auch gehen muss, fragt Ann-Sophie.
Ja, schöne Frage. Ne? Wir, natürlich versuchen wir neutral zu bleiben, soweit sich das nicht total deutlich ist oder total, wenn es ein Geständnis gäbe, würden wir auch sagen, dass sie gestanden hat und die Schuld dann zwar immer noch nicht erwiesen ist und per Urteil festgestellt ist, aber dann könnte man offensiver damit umgehen. Wir versuchen professionell distanziert zu bleiben. Das gelingt uns vielleicht nicht immer. Hier und da scheint wohl in unseren Formulierungen könnte was anderes durchschauen erscheinen, aber wir versuchen es möglichst erstmal nicht, denn das Urteil soll ja auch das Gericht fällen und da gilt dann die, wie weit die richterliche Überzeugung gehen muss, um jemanden zu verurteilen. In der Gesamtschau des Prozesses, der mehr als wahrscheinlich 30 Verhandlungstage, die wir dann zum Glück haben. Und das Bauchgefühl spielt bei uns vielleicht auch eine Rolle. Das werden wir hier aber nicht erzählen. Und bei den Richtern spielt ein Bauchgefühl in der Regel auch keine Rolle. Aber manchmal kann Bauchgefühl auch ein guter Wegweiser oder Hinweisgeber sein.
Genau, und dann war noch die letzte Frage von Ann-Sophie, wie dann letztendlich die Reaktion von Fabians Mutter ausgefallen ist, als sie davon gehört hat, dass ihr Ex-Mann wieder mit der Angeklagten zusammen ist. Da muss ich sagen, im Gerichtssaal habe ich jetzt keine große Reaktion gesehen, was aber, glaube ich, auch daran lag, dass das vorher auch schon mehr oder weniger bekannt war. Jetzt vielleicht nicht groß durch den Medien, aber ich gehe auch fest davon aus, dass sie das schon irgendwo mitbekommen hat und dementsprechend dann auch gewappnet war, was da kommt.
Na, ich hatte zumindest den Eindruck, dass die Rechtsanwältin der Mutter von Fabian, die als Nebenklägerin im Saal ist, damals, als das ganz offiziell wurde im Gerichtssaal, dass Fabians Vater sich als Paar mit Gina H. wieder sieht, dass sie da schon relativ empört darauf reagiert hat, weil sie wahrscheinlich erwartet, dass Fabians Vater doch zu seinem toten Sohn halten müsse und nicht zu einer Frau, die aus Sicht der Nebenklage, wie ich glaube, schuldig ist. Wir haben noch eine Frage, nämlich die Frage von Christine. Sie sagt, Gina H. hat zwei Anwälte, zwei Pflichtverteidiger. Wer bezahlt diese und was wird diese Arbeit der beiden Verteidiger wohl kosten? Erstmal sind es Pflichtverteidiger und die bezahlt die Staatskasse erstmal. Die Verteidiger können also am Ende des Prozesses oder auch zwischendurch zur Landeskasse gehen und sagen, hier, so und so viele Tage war ich jetzt da, habe verteidigt und bitte erstattet mir meine Kosten. Allerdings, wer verurteilt wird, muss am Ende bezahlen. Und da gibt es nicht nur Gerichtsgebühren, da gibt es dann auch die Kosten für Pflichtverteidiger. Die werden einem Verurteilten in Rechnung gestellt. Dazu kommen dann auch so Sachen wie Gutachten, die zum Beispiel erstellt worden sind. Die können leicht mal vier- und fünfstellige Beträge dann kosten. Auch bei ganz kleinen Drogendealern, die zu einer Bewährungsstrafe verurteilt werden. Wenn da im Laufe des Verfahrens ein Gutachten erstellt wird und jemand schuldig gesprochen wird, dann muss gegebenenfalls auch dieses Gutachten bezahlen. Was ein Verurteilter oder eine Verurteilte nicht bezahlen muss, ist Polizeiarbeit. Also was die Sonderkommission der Rostocker Kripo dort gemacht hat über ein halbes Jahr, das muss man als Verurteilter nicht bezahlen. Die Höhe bei der Frage der Verteidiger ist jetzt, ja, ein Verteidiger hat mir gesagt, von Pflichtverteidigung wird man nicht reich. Da sitzt man den ganzen Tag und muss dann vor Ort sein, muss da hinkommen, muss ja sein Büro bezahlen, seine Büroschreibkraft, all sowas. Das sei, ich weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie hoch genau das ist. Es wird, glaube ich, ein dreistelliger Betrag in der Mitte ungefähr sein, was man da so haben kann. Da muss man in die Anwaltsgebührenordnung gucken. Und da kommt zwar eine Menge Geld zusammen, aber die Verteidiger sitzen da, so wie wir auch, ganzen Verhandlungstag, der 8-9 Stunden dauern kann. Und damit ist die Arbeit ja noch nicht getan, wie bei uns. Wir gehen auch nach dem Verhandlungstag noch ins Studio und machen diesen Podcast für euch.
So auch wieder am kommenden Donnerstag, den 3.9. Da sind dann auch wieder 3 Kinder als Zeugen geladen. Die werden dann wieder per Videoschalter sozusagen in den Gerichtssaal übertragen. Und auch weitere Sprachnachrichten werden angehört. Wenn ich den Richter da aber richtig verstanden habe, dann bedeutet das das Ende der Sprachnachrichten, also dann wurden alle Sprachnachrichten, die in irgendeiner Form relevant sein könnten, endlich, sage ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht, angehört.
Das war's für heute. Schönen Dank fürs Zuhören.
Ich danke euch. MV im Fokus, Spezialfall Fabian, der Prozess. Damit ihr die nächste Ausgabe unseres Podcasts nicht verpasst, einfach abonnieren. Das geht ganz einfach über die kostenfreie App von ARD Sounds und überall da, wo ihr Podcasts hört. Ich bin Annette Ewen und diesen Podcast-Tipp, den habe ich auch noch für euch.
Y-Kollektiv, der Podcast. Wir zeigen die Welt, wie wir sie erleben.
Ich bin da täglich mit Hassnachrichten aufgewacht.
Zwischen Politik und Clubkultur.
Und dann eben die Techno-Szene mir genau das gegeben hat, was ich gerade wollte. Ja? Einfach akzeptiert werden, so wie ich bin.
Sozialem Engagement und Drogen.
Dort hinten kannst du spritzen. Hier kannst du schnupfen, rauchen.
Mentaler Gesundheit und Sex.
So langsam sind jetzt die Ersten auch nackt.
Jede Folge eine exklusive Story.
Diese paar Stunden da beim Arzt, die sind schon eklig. So, und die vergisst man nicht.
Y-Kollektiv, der Podcast. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.
ARD Sounds.